Heute geht es um ein Thema, das habe ich überschrieben, Vorbild sein. Vorbild sein, Segen oder Fluch. Und ihr werdet im Laufe der Predigt auch erfahren, wie ich auf das Thema gekommen bin. Aber als Einleitung so viel, als ich auf der Marienhöhe war, also im Internat, Oberstufe, 12. oder 13. Klasse, hatte ich einen Lehrer, den habe ich sehr bewundert. Das war ein guter Lehrer, ich bin gerne zu ihm in den Unterricht gekommen. Und es war auch einer der Lehrer, wo man auch mal so nachmittags oder abends, wenn man irgendwas nicht verstanden hatte, da hingehen konnte und er hat einem das erklärt. Der wohnte zwar nicht auf dem Campus, aber ich wusste, wo der wohnte. War eigentlich so eine freundschaftliche Beziehung. Und er war für mich auch so eine Art Vorbild, weil er ein guter Lehrer war. Und ich dachte, Mensch, so erstmal die Materie, die er beherrschte, die hättest du auch gerne so gut drauf wie er. Und menschlich war mir das ein Vorbild. Und dann gab es irgendwann ein Ereignis, und ich weiß nicht mehr, was das war, ob das eine Theatervorführung war, irgendwas im schulischen Betrieb. Und dazu gehörte, dass er interviewt wurde. Also sich vorstellt oder vorgestellt wurde, was ihm so wichtig ist im Leben. Und dann sagte er auf einmal, ihm sei es wichtig, kein Vorbild zu sein. Er möchte kein Vorbild sein. Das ist ihm wichtig. Das würde zu viel Druck erzeugen, zu viel Stress. Er will kein Vorbild sein. Und ich weiß noch, die Tatsache, dass ich mich heute noch daran erinnere, belegt ja, dass das nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist, dass ich dachte, Mensch, aber du bist doch eins für mich. Und dachte, das ist doch feige, sowas zu sagen. Kann man das überhaupt so sagen? Nun, heute verstehe ich im Rückblick, er war deutlich auch ein Kind so dieser 68er-Generation, die schon an dem Moralismus ihrer Eltern Anstoß genommen hatten und sich sagten, am besten nimmt man dem Boden diese Möglichkeit, indem man erst gar nicht Vorbild sein will. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, redet der sich das nur ein? Denn ich hatte ja gemerkt, bei mir war er es geworden, in einem positiven Sinne auch, ob er es wollte oder nicht. Und darum geht es heute, ein Vorbild zu sein. Und die erste These, die ich dazu habe, wir haben auch einen Bibeltext, der kommt heute ein bisschen mehr am Ende. Das war so eine lange Hinführung zu einem kurzen Text, sonst immer eine lange Auslegung zu einem langen oder kurzen Text. Die erste Aussage heißt, und wir wissen sie eigentlich, in unserem Bibelgesprächsheft war es auch wieder, ich glaube auf der Seite vom Freitag oder Donnerstag, wir sollen Vorbilder sein. Und ich halte eigentlich auch daran fest, ob euch das passt oder nicht, dass wir aus der Nummer nicht rauskommen. Natürlich ist eines der Probleme, dass uns das so oft eingerieben wurde, wenn man in der Gemeinde zum Beispiel groß geworden ist, dass man das gerne nicht mehr gerne hört. Ich weiß das aus eigener Anschauung. Ich glaube, alle von uns, die PKs sind, vielleicht können wir mal aufzeigen, PK ist Preacher's Kids, also Pastoren, Söhne und Töchter. Können wir alle aufzeigen, die PKs sind. Da haben wir eine ganze Menge. Also es sind bestimmt 10, 12 PKs hier anwesend. Ich zähle auch dazu. Also Menschen, die ihren eigenen Schaden auf besondere Art mit sich herumtragen, ne? Und eine Sache davon ist, vielleicht habt ihr das auch erlebt, dass einem das schon hier und da, wenn ich Kind war, eingerieben wurde. Eine Szene war mit meinem damaligen Jugendsekretär, wenn man dann auf so einer Freizeit genauso viel Quatsch und Dummheit gemacht hat wie die anderen, wozu ich meine, dass man auch Recht hatte, genauso viel Quatsch zu machen wie alle anderen, dann wurde die Predigerskind-Karte gezogen und dann wurde also ermahnt und gesagt, also von dir hätte ich das jetzt anders erwartet, du sollst ja hier Vorbild sein für die anderen. Und abgesehen davon, dass das ja als Pädagogik etwas grottig ist, habe ich auch nicht eingesehen, warum ich nicht weniger Recht dazu hatte, auch Blödsinn zu machen wie die anderen. wo es mir persönlich in dem Alter völlig egal war, ob mein Vater Pastor oder Wurstverkäufer ist. Und doch führt eben, auch wenn wir solche Erlebnisse mit uns herumtragen und sie uns vielleicht dazu bringen, irgendwann diesen Satz zu äußern, wie Dieter Bohlen, der soll den auch gesagt haben, ich will kein Vorbild sein, nehmt euch an mir kein Vorbild, führt uns doch nicht an dieser Erkenntnis da vorbei, dass wenn wir Nachfolger sind, wenn wir die Bibel ernst nehmen, immer wieder auch dazu aufgefordert sind, Vorbilder zu sein. Paulus schreibt das zum Beispiel an seinen Mitarbeiter Timotheus, in 1. Timotheus. Er schreibt das an seinen Mitarbeiter Titus. Und er benutzt dieses Bild. Du sollst ein Bild sein. Also ein Vorbild, sagen wir im Deutschen. Und Paulus selber hat den Mut, er ist so kühn zu sagen, nehmt euch ein Vorbild an mir. An die Thessalonicher schreibt er das. Zum Beispiel zweimal sagt er das. Nehmt euch ein Vorbild an mir. Und Petrus sagt das auch zu seinen Gemeindeleitern, ihr sollt ein Vorbild sein. Also es ist ein biblischer Gedanke, wir kommen nicht dran vorbei. Wahrscheinlich haben wir Schwierigkeiten damit, erstmal vielleicht durch persönliche Erfahrung, durch persönliche Scheitern auch, aber auch vor allen Dingen damit, weil wir die Gefahren kennen, die damit in Verbindung sind. Nämlich, Vorbild sein hat ja einen gewissen Anspruch, etwas vorleben, ein Ideal ausleben, sich diesem Ideal näher nähern als andere. Und es stimmt, das kann auch zu Druck führen. Kann man sagen, Mensch, das schaffe ich gar nicht, ich werde diesem Ideal gar nicht so gerecht. Und dann führt das entweder zum öffentlichen Scheitern, das niemand so gerne erlebt, oder viel öfter, und das kennen wir eben auch, das ist eine gängige Erfahrung aus Gemeinden, es führt zum Schauspiel. Es führt zur Doppelmoral, es führt zur Heuchelei. Und peinlich wird das, wenn die anderen alle wissen, dass wir diesem moralischen Anspruch gar nicht selber gerecht werden. Das ist eben gemein. Also das ist das Gemeine und das Dilemma gleichzeitig mit dieser Thematik. Wir sollen Vorbilder sein, aber wir dürfen nicht heucheln. Also wie macht man das? Finde ich schwer. Erste Aussage war das. Wir sollen Vorbilder sein, kommen wir nicht dran vorbei. Die zweite Aussage ist genauso wahr, nämlich kein Vorbild zu sein, ist keine Option. Das will ich auch begründen, also ich wiederhole das nochmal. Kein Vorbild sein zu wollen, ist keine Entscheidungsmöglichkeit. Es gibt ja Haltungen im Leben, die widersprechen sich selber. Also die sind in sich selber schon widerlegen die sich. Wer also sagt, nimm dir an mir kein Beispiel, der sagt das ja sogar in der Befehlsform mit dem Ausrufungszeichen daher, nimm dir an mir kein Beispiel. Der sagt aber damit, eigentlich ist die Aussage ja was anderes. Nimm dir an mir ein Beispiel, wie man es nicht macht. Das ist das, was eigentlich damit gemeint ist. Ja? Denn ein Beispiel kann man in jeder Hinsicht sein für was Positives, man kann aber auch ein Beispiel für was Negatives, für eine negative Erfahrung sein. Denn ein Vorbild zu sein, heißt ja nicht in jeder Linie und in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild zu sein. Aber das ist eben die Erkenntnis dabei, meine zweite Erkenntnis, ich habe nicht die Wahl, kein Vorbild zu sein, ich habe nur die Wahl, ein gutes oder ein schlechtes Vorbild zu sein. Es gibt keine andere Wahl dazwischen, wenn wir mal so die Grauzonen auslassen. Das ist nur die bittere Pille für jeden, der sich dieser Verantwortung gerne entziehen will. Aber ich habe geforscht, medizinisch geforscht, und ich habe auch eine wissenschaftliche Erkenntnis dafür gefunden, warum das so ist. Zwei sogar, von der psychologischen und von der medizinischen Seite. Das wird euch vielleicht interessieren. Von der Pädagogik oder mehr von der psychologischen Seite, da gibt es einen Begriff, das, was Paulus Vorbild nennt, Typos, also ein Typ, ein Idealbild. Das nennen die Pädagogen heute Lernen am Modell. Ja, ist genau dasselbe. Hört sich nur ein bisschen gediegener an. Ne? Lernen am Modell. Und die Lernforschung weiß einfach, dass Menschen lernen, indem sie sich ein Modell suchen oder ihnen ein Modell geboten wird. So machen wir es. So wird es gemacht. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Kinder machen das. Und wer sich wundert, warum Kinder einen immer so anglotzen, ne? Wir in der Reihe drehen sich um und glotzen dich die ganze Zeit an, weil sie von jedem irgendwas lernen, wie macht er was, wie guckt er rum, was macht er, wie sieht er aus. Mir ist das auch klar geworden, ich lerne sehr stark, so Lernen am Modell. Man hat so seine Vorbilder und nicht immer bewusst, also nicht immer, dass man sagt, das ist ein Vorbild, sondern manchmal ahmt man natürlicherweise was nach. Und man lernt am Modell, am schnellsten übrigens. Ich weiß noch, in Südafrika, als ich da studierte, da hatte ich einmal die Gelegenheit, mit einem echten Pferd auszureiten. Also nicht so eine Schindmähre, die man sich ausgeliehen hat, ne? Sondern ein echtes Pferd. Ich habe auf dem Bauernhof gearbeitet und da war jemand, der war professionell nicht, aber Wettkampf geritten. Dieses Military, glaube ich, wo man durch so Gräben und so, also so richtig so im Gelände. Und er hatte nationale Wettkämpfe geritten, das war ein richtig guter Reiter. Und der sagte eines Tages, Mensch, ich habe da Freunde, die haben Reiterhof, richtig wohlhabende Leute, da unten im Kap einen wunderbaren Hof gehabt mit echten Pferden, die auch aussahen, ne? So wie bei Herr der Ringe die Pferde, so richtig schöne, schöne Pferde. Und er sagt, die sind in Urlaub gefahren und ich kümmere mich um die Pferde, die müssen ausgeritten werden, hast du nicht mal Lust? Ich habe gesagt, natürlich habe ich Lust, so ein Angebot, wann kriegt man denn das denn schon mal? Und dann saß ich dann auf diesem Pferd und diese Pferde wollten reiten, die wollten raus, ne? Und ich konnte nicht reiten. Ne? Wer hat da jetzt schon gelacht? Gut, Julia hat schon gelacht. Nein, die Geschichte geht gut aus, Julia. Also ich konnte es nicht so im Sinne von, dass ich die Technik kenne und so, ich hatte schon mal auf so einem Rücken gesessen. Aber ich war natürlich etwas angespannt, ihr könnt euch das vorstellen, wunderbare Landschaft da durch die Berge und dieses Pferd, was eigentlich nur auf die Befehle wartete, die mir nicht so richtig bekannt waren, habe dann eine Einführung gekriegt und so. Aber gelernt habe ich an dem Tag wahrscheinlich am meisten dadurch, weil ich gedacht habe, Alter, du kannst das nicht. Du guckst genau hin, wie der Wayne das macht, der hieß Wayne. Sagte, wenn der den Ellbogen, wie der die Ellbogen hält, ne, ob der mit dem Popo hoch oder runter geht, wie der den Kopf hält. Und ich habe ganz genau hingeguckt und da habe ich das dann auch erlebt, was die Reiter immer so das Glück auf Erden nennen, weswegen sie auch Ställe ausmisten wahrscheinlich und das alles in Kauf nehmen, dass man so mal im gestreckten Galopp über so eine Lichtung läuft mit so einem richtig guten Pferd. Also das ist ganz beeindruckend gewesen. Aber gelernt habe ich das. Ich habe auch Lob gekriegt, weil er sagt, das hast du gut gemacht. Lernen am Modell. Ein bisschen nervös war ich schon, aber ich bin drauf geblieben. Nur an einer Stelle ist das Pferd auf einmal rückwärts gelaufen, obwohl ich dachte, ich hätte gesagt, es soll vorwärts gehen. Aber nachher habe ich gelernt, dass ich die Befehle irgendwie verwechselt habe. Da war ich dann schon im Dornbusch, aber egal. Habe ich auch gelernt. Lernen am Modell. Das war jetzt die psychologisch-pädagogische Erklärung. Das ist einfach so. Deswegen sage ich auch, wir können das nicht vermeiden. Wir können nicht sagen, wir wollen keine Vorbilder sein. Andere werden uns als Vorbild nehmen. Da können wir nicht dran rum. Es gibt auch eine medizinische Erklärung dazu. Und das Zauberwort heißt hier, und die Mediziner können mich nachher korrigieren, ne? Aber ich habe das nachgeforscht, Spiegelneuronen. Habt ihr schon gehört, ne? Spiegelneuronen, also nicht die, die jetzt den Spiegel abonniert haben, die sind nicht damit gemeint, sondern Spiegelneuronen. Das Paradebeispiel ist da dabei, wenn einer gähnt, ne? Auf einmal spüren wir uns in uns den Impuls, auch zu gähnen. Ne? Wenn ich schon von rede, merkt ihr schon bei euch, ne? Oder ich könnte euch jetzt anfangen, hier was vorzuessen, so einen saftigen Pfirsich, wo es runtertropft und bei euch würde alles anfangen zu laufen. Ne? Das sind Spiegelneuronen. Ist ja, warum ist das? Das ist ja erforscht worden. Und zwar, hier ist die Definition, das sind Nervenzellen, die im Gehirn während der Betrachtung eines Vorgangs die gleichen Potenziale auslösen, wie sie entstünden, wenn dieser Vorgang nicht bloß betrachtet, sondern aktiv gestaltet würde. Also mit anderen Worten, das ist jetzt hier ganz schön theoretisch gewesen, wir stellen uns automatisch vor, dass wir das machen. Das ist ganz normal. Meine Mutter wenn sie ein Marmeladenglas nicht aufgekriegt hatten, das war immer der Running Gag bei mir in der Familie, sie kriegt das Marmeladenglas nicht auf, schraubt da dran rum, und wir waren ja so alle so eine muskelbepackten Hühnen, ne? Dann hat sie gesagt, ich habe ja 3 Söhne und so, dann hat sie mir das Glas gegeben und hat gesagt, mach du mal auf, ne? Und dann keuche ich an diesem Glas rum, und dann gucke ich meiner Mutter ins Gesicht, und dann ist sie da so, die ganze Zeit. Ich sage, Mama, ich streng mich an, nicht du, ne? Aber sie war voll dabei, die Spiegelneuronen, die haben gespiegelt wie blöde. Das heißt, unser Schöpfer hat das in uns so angelegt, erklär es medizinisch, psychologisch, lernpädagogisch, wie auch immer, dass wir in erster Linie dadurch lernen, dass wir in der Lage sind, uns in andere Situationen, in andere Personen hineinzudenken. Auch Empathie gehört dazu, dass wir, Paul hatte das erwähnt, das Thema Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ja jemand, der sich in die Situation des anderen hineindenken kann und etwas mitempfinden kann. Das ist übrigens auch die Erklärung, wahrscheinlich, dass in der Pubertät da so ein paar Spiegelneuronen dann irgendwie nicht da sind. Da fehlt nämlich das mit dem, na gut, lassen wir das. Das kommt auch noch auf mich zu. Wir brauchen also diese Vorbilder. Und zwar nicht nur Heranwachsende brauchen das, sondern die Mediziner sagen auch, diese Spiegelneuronen, die werden das ganze Leben gebildet, sind auch aktiv oder werden neu gebildet. Also, nach der ersten Erkenntnis, wir sollen Vorbilder sein, kommen aus der Nummer nicht raus. Nun die zweite schlechte Nachricht, wir können gar nicht anders als Vorbilder sein, also müssen wir zum Schluss kommen, dann lasst uns lieber gute Vorbilder sein. Und jetzt kommen wir zurück wieder zu unserem Glauben. Das ist ja der Kern, um den es hier geht. Darum geht es in einer Predigt, auch Fragen zu beantworten. Wie lebe ich meinen Glauben? Wie werde ich zu einem Nachfolger? Und vielleicht auch heute, wie werde ich zu einem Vorbild? Und das Wort Nachfolge macht ja schon deutlich, dass es auch hier um das Lernen am Modell geht. Nachfolge heißt halt, dass wir ein Vorbild haben, dem wir nachfolgen. Und genauso sagt es auch Jesus, als er den Jüngern die Füße wäscht, da sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, also ein Vorbild habe ich euch gegeben, jetzt macht es auch mir nach, macht es auch so. Das ist bewusst so gewählt. Und wenn er Menschen in die Nachfolge ruft, dann sagt er ja es auch bewusst so, ne? Folge mir nach. Damit ist ja nicht nur ein lokales Laufen gemeint, sondern eine Gestaltung des Lebens, die sich an diesem Modell orientiert. Also wenn Christen so eine Kampagne machen wie What would Jesus do? Ihr kennt alle diese Bänder oder so, was es zu kaufen gibt. Dann ja hoffentlich nicht, weil sie die Frage ernst meinen. Die Frage What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Ist ja in dieser Kampagne, hoffe ich jedenfalls, eine rhetorische. Das heißt, ich weiß ja natürlich nicht in jedem Fall, was Jesus tun würde, weil ich es nicht bin, aber damit wird rhetorisch ausgedrückt, ich will lernen, so zu handeln. Ich will lernen, so zu denken, wie Jesus das mir beibringt und auch vorgelebt hat. Das ist das, was hier die Intention ist. Und Paulus redet davon, dass man im Ausleben der Nachfolge Christus ähnlicher wird. Eine Veränderung passiert. Und Jesus hat sich dem Dilemma und der Gefahr, ein Vorbild zu sein, nicht entzogen. Das finde ich ganz gut. Er wusste, dass man nicht neutral durchs Leben gehen kann. Er hat nicht gesagt, also nehmt euch an mir kein Vorbild. Er wusste wie kein Zweiter auch um die Gefahr des Scheins und der Heuchelei. Und sehr oft hat er das entblößt und bloßgestellt, solche Menschen, die am Ideal gescheitert sind und meinten es trotzdem aufrechterhalten nach außen. Er wusste um dieses Dilemma von Schein und Sein. Das Ganze ist ja eine Kettenreaktion. Lernen am Modell hat ja etwas mit dem Begriff Tradition zu tun. Tradition heißt überliefern, nachmachen. Also wenn wir heute ein traditionell gebackenes Brot essen, dann steht da ja vielleicht in dem Prospekt oder beim Bäcker, Mensch, das Rezept ist von der Urgroßmutter von vor 150 Jahren. Das heißt, da wurde immer was weitergegeben. Es ist eine Linie entstanden. Der Lehrer gibt es dem Schüler weiter, der wiederum wird zum Lehrer und gibt es seinem Schüler weiter. Aber am Anfang steht immer ein Ideal, ein Urbild, das Urrezept von der Oma, das man auch schon mal verändern darf, aber man muss wenigstens wissen, wie es richtig wäre. Ich sage als Christ, Jesus ist mein Vorbild. Ich will trotzdem nicht gerne von euch mit ihm direkt verglichen werden. Aber ich möchte von ihm lernen. Ich will mich nicht neben ihn auf einen Sockel stellen. Ich möchte lieber wie er lernen, anzupacken und auch zu dienen. Aber der Unterschied zu dem Rezept mit dem traditionellen Brot ist, dass es hier nicht nur zurückgeht auf das Urbild von vor vielen hundert Jahren, sondern dass die Beziehung zu Jesus eine lebendige ist, dass Jesus lebt in meinem Leben, dass ich eine Beziehung zu ihm haben kann. Er will also mir jetzt schon helfen, dieses Leben zu gestalten. Ich kann jetzt von ihm lernen, ich kann ein Lernender sein. Und in einer Hinsicht unterscheide ich mich auch sehr stark von Jesus, nämlich, und das ist das, was zur Sprache kommen muss, wenn wir darüber reden, ein Vorbild zu sein, ich scheitere, ich versage. Und zwar immer wieder. Und daher brauche ich neben Jesus, dem so wichtigen Ideal, auch Jesus, der mir vergibt. Ich brauche auch Menschen übrigens, die mir beibringen können, was das bedeutet, Vergebung zu erhalten. Ich brauche Menschen, die mir Vorbild sind darin, nach dem Scheitern wieder aufzustehen. Jesus ist mir Vorbild, weil er mit Menschen umging, weil er sie nach dem Scheitern wieder angenommen und wieder aufgerichtet hat, weil er den Jüngern beigebracht hat, das ist eben das christliche Leben. Wir fallen hin und dann stehen wir wieder auf. Und einer dieser Menschen, auch wenn er Jesus nicht kannte und nicht zu seinen direkten Nachfolgern, sondern zu seinen Vorgängern gehörte, war David. Und jetzt kommt es zu diesem Bibeltext. Der hat, ihr könnt gerne die Psalmen schon mal aufschlagen, der hat auf eine ganz bestimmte Art und Weise dieses Thema Vorbild zur Sprache gebracht, wo ich dachte, ja, das finde ich sehr beeindruckend. Das finde ich nicht theoretisch, sondern das kommt aus der Not des Herzens, auch aus der Not des Herzens, die das weiß, dass es dem Ideal nicht immer entspricht. Im Psalm 69 steht das. In der Lutherbibel ist dieser Psalm 69, wir lesen ihn nicht ganz, aber ein paar Verse davon, überschrieben mit dem etwas schon unheilvollen Titel »In Anfechtung und Schmach«. Ne? Wir wissen also gleich, oh, in Anfechtung und Schmach, da geht es um Scheitern, da geht es um Scham. Wir lesen die ersten 7 Verse. Da sagt David, Gott hilft mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Kopf habe. Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deiner harren, Herr, Herr Zebaoth. Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Ich finde, das sind starke Worte. Es sind sehr, sehr ehrliche Worte. Und wir können diesen Versen zunächst entnehmen, dass es David schlecht geht. Das ist ganz klar. Er ist unzufrieden. Und Vers 6 verrät uns zwar keine Details, aber wenn wir hören, meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen, verbirgt sich dahinter auch, wenn ich sage, Mensch, meine Dummheiten, die kennst du ja, da muss ja irgendwas geschehen sein. Mit anderen Worten, ich habe Dummheiten gemacht und du weißt das. Und Vers 7 ist der Vers, der mich auf dieses Thema gebracht und tief beeindruckt hat. Der hat mir einen Grund geliefert, warum ich der Verantwortung, ein Vorbild zu sein, nicht aus dem Wege gehen will. David sitzt nämlich an exponierter, an ausgesetzter Stelle. Menschen haben ihn als Vorbild, ob ihm das recht ist oder nicht. Genauso wie wir als Christen und als Menschen überhaupt für andere Vorbild sind, ob uns das recht ist oder nicht. Und noch bevor David an die persönliche Scham denkt, das tut er auch, gilt doch der erste Gedanke, seine erste Bitte an Gott, anderen Menschen, also noch in der Anfechtung, in der Scham, wie dieser Psalm überschrieben ist, denkt er an andere zuerst. Das finde ich beeindruckend. Und zwar denkt er an diejenigen, die, wie der Text sagt, auf Gott harren, die ihn suchen. Menschen suchen nämlich nach Gott. Und in dieser Suche orientieren sie sich ganz natürlich an denjenigen, die Gott kennen. Und viele von uns kennen Gott, wir sind Gott begegnet. Menschen orientieren sich an uns, sie werden sich uns als Vorbilder im Geistlichen nehmen. Das müssen wir wissen. Das können wir nicht vermeiden. Ebenso wenig können wir vermeiden, dass wir wie David scheitern und auch ein schlechtes Beispiel abgeben, dass Menschen von uns enttäuscht sind. Und das führt nun, und das ist der letzte Gedanke, das führt nun David einfach ins Gebet. Er macht das einzig Sinnvolle, dieser David an dieser Stelle. Er wendet sich mit diesem Dilemma, mit dieser Not an Gott. Also hinterlässt er uns keine Abhandlung über die Gefahr von Heuchelei oder über die Verantwortung, ein Vorbild zu sein, keine christliche Sittenlehre, sondern er hinterlässt uns am Ende nur ein Gebet. Und genau das ist das, was Christsein ausmacht, wenn wir den Ansprüchen nicht gerecht werden, die wir doch haben und auch haben müssen und wollen. Er soll uns immer ins Gebet führen. David sagt dann, mit mein Leben hat Einfluss auf das Leben anderer Menschen. Und manchmal hat es auch einen schlechten Einfluss. Aber ich will deshalb nicht aufgeben, sondern wenn mein Leben kein Beispiel für andere ist, dann musst du, Gott, dafür sorgen, dass andere dadurch nicht zu Schaden kommen. Also er denkt an andere, er denkt von sich weg. Und das hat mich tief berührt. Ich habe gedacht, in welcher Situation, wie oft hast du das eigentlich schon gebetet? Wie David, dass du gebetet hast, Herr, lass Menschen, die dich suchen, nicht an mir zu Schanden werden. Und es gibt sicherlich Situationen im Leben, wo ich das beten sollte. Deswegen hat mich das berührt. Mich hat es berührt auch, weil es mich gelehrt hat, nein, ich stelle mich der Verantwortung. Ich will mich ihr nicht entziehen. Ich will mutig sein. Ich will auch für andere ein Vorbild sein. Ich kann das nur, wenn ich auch im Scheitern und auch im Erfolg mit Gott gehe. Und mein Gebet ist, dass Gott das Wunder geschehen lässt, dass selbst mein Scheitern für andere dadurch zum Vorbild wird, weil Gott mir vergibt, weil er mich wieder aufrichtet, weil er auch David vergeben hat, der mir ein großes Beispiel ist. Wenn wir also erleben wollen, dass Gott aus Erde, aus Dreck Menschen macht, auf krummen Linien gerade schreibt, zweites Bild, mit lausigem Werkzeug großartige Kunstwerke abliefert, drittes Bild, dass wir wollen, dass durch mein Leben andere Menschen positiv beeinflusst werden und zu ihm kommen, ihn finden, dann müssen wir zweierlei annehmen. Das ist das Ende hier. Zum Ersten müssen wir die klare Aufforderung, Vorbilder zu sein, verantwortungsvoll und bewusst annehmen und Ja dazu sagen. Und zum Zweiten müssen wir einsteigen in das ernste Gebet des David, dass er Menschen trotz oder vielleicht sogar wegen seiner Unvollkommenheit sucht, die in die Nachfolge geführt werden durch sein Leben, dass er an anderen interessiert ist. Das kann nur in das Gebet münden. Und ich lade euch ein, dass wir dieses Gebet sprechen. Amen.